Falafel und Champagner, das wird man dir wohl nochmal erklären dürfen. Der Podcast mit Ercan Karici und Yannick Fenhus. Herzlich willkommen zu unserer 749. Folge. Nicht ganz, aber fast. Also es ist das erklärte fast. Ziel. Das ist das erklärte Ziel auf 792 Folgen. Ich habe schon die Zahl vergessen. Gut. Ich habe eine Frage für dich mit.
Ja.
Ja. Wie findest du Mesut Özils Brust?
Also, ich glaube, der hat einen sehr, sehr trainierten Oberkörper.
Ja, das stimmt.
Liegt natürlich zum einen daran, dass er Sportler ist, also Fußballer. Und außerdem hat er, glaube ich, das ein oder andere Tattoo. Jedenfalls eins auf der linken Seite der Brust, wenn ich mich erinnere. Irgendwas mit drei Wölfen.
Ich glaube, es ist nur ein Wolf, aber dafür drei Halbmonde.
Ah ja?
Ja.
Ah.
Ja, ja. Mhm. Und wie findest du diesen Wolf und diese drei Halbmonde?
Ah, finde ich ein bisschen schwierig. Das erinnert mich immer daran, ich habe ja den Beginn meiner Selbstständigkeit ganz viel in Kindergärten, Kindertagesstätten begonnen, mit Projekten begonnen, lange her, 2008, 2009. Und das erinnert mich immer an diesen Schweigefuchs, um den Kindern zu signalisieren, dass sie jetzt bitte zuhören möchten. Aber an der Stelle muss man ja auch gleich sagen, dass das dann irgendwann ersetzt worden ist, weil dieser Schweigefuchs als Symbol, also diese Finger, die dann...
So Heavy-Metal-mäßig, ne? Aber dann mit Daumen und den beiden mittleren Fingern so eine Fuchs-Schnauze.
Genau, so ein Fuchs. Und die anderen Finger signalisieren sozusagen, ja, sagt man, die Schnauze des Fuchses. Ja, und dieses Symbol, was die Kinder dazu einladen sollte, jetzt bitte nicht mitzureden, sondern leise zu sein, wurde dann irgendwann auch sehr kritisiert, weil es auch für etwas anderes steht.
Ja, wofür steht's? Hol uns mal ab.
Ja, es steht für das Symbol der sogenannten grauen Wölfe.
Und das soll das Thema unserer heutigen Folge sein. Wir haben schon häufiger mal darüber geredet und schon häufiger mal auch überlegt, das zum Thema zu machen. Und jetzt sind gerade am 24. März, glaube ich, ist es gewesen, also vor wenigen Tagen in Belgien, mehrere kurdische Familien von Anhängern der sogenannten Grauen Wölfe, ich glaube, brutal durch die Straßen gejagt worden, wenn ich das richtig zusammenfasse. Und das hat uns jetzt nochmal dazu bewegt zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt dieses Themas mal an und machen mal ein paar Minuten dazu. Am Ende werden wir in den Shownotes noch ein paar Hinweise dazu verlinken, wo man sich weiter mit diesem Thema beschäftigen kann. Es gibt zum Glück einige Leute, die da viel, viel, viel sehr, sehr wertvolle Arbeit machen. Genau, aber das nur mal ganz kurz als Hinweis. Vielleicht können wir mal ein bisschen einordnen, wer sind eigentlich also vielleicht erstmal graue Wölfe, was ist das für ein Name? Woher kommt eigentlich dieser Name? Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, also wenn ich an graue Wölfe denke, dann denke ich erst einmal an eine Partei in der Türkei. Na klar, heute soll es in erster Linie um Deutschland gehen, beziehungsweise auch darum, was hier in Deutschland passiert. Aber in der Türkei gibt es eine von mehreren Parteien, das ist die MHP. Und es ist sozusagen die Nationalistische Bewegungspartei. Und diese Partei ist in der Türkei eine rechtsextreme Partei, die ungefähr, ja, so 10-12% Anhänger bzw. wahlberechtigte Bevölkerung hinter ihnen hat. Und ja, in der Türkei nicht mitregiert, aber die Regierungspartei AKP mit unterstützt. So, also wenn wir an graue Wölfe denken, dann denken wir erstmal an diese MHP-Partei, diese nationalistische Partei in der Türkei. Und diese grauen Wölfe sind nicht wirklich so etwas wie ein organisierter Verein beispielsweise, weshalb es schwierig macht, sie zu verbieten, sondern es ist eher eine organisierte Bewegung. Und diese Bewegung entstand in den 1960er Jahren in der Türkei. Insbesondere in einer Zeit von gesellschaftlichen Unruhen und Spannungen. Und dieses Bild graue Wölfe ist allerdings noch mal viel, viel älter. Ja. Das resoniert mit so einem alttürkischen Mythos, der Stärke und Führerschaft symbolisieren soll. Und sich im Kern wiederfindet in so einer Marken-DNA von Mut und Nationalismus und Einheit und der ja, mutmaßlichen bzw. angeblichen Überlegenheit des Türkischseins.
Also wenn wir das, wenn wir Graue Wölfe anders formulieren, wenn wir sagen, es sind türkische Nationalisten, türkische Faschisten sozusagen als Bewegung erstmal. Du hast jetzt gerade schon die Schwierigkeit angesprochen, damit umzugehen politisch, weil wir nicht einfach sagen können, wir verbieten die Grauen Wölfe. Das ist ja vor ungefähr über einem halben Jahr in Frankreich passiert. Da hat man gesagt, wir verbieten die, und dann kam auch Diskussion in Deutschland, kann man das hier auch so machen? Dann hat man festgestellt, naja, es gibt eben nicht die Grauen Wölfe als einzelne Organisation. Es gibt drei große Verbände in Deutschland, die man dieser Bewegung zurechnet. Die könnte man verbieten, ja, das könnte man machen. Aber so die Grauen Wölfe als Organisation lassen sich eben nicht einfach so verbieten. Und dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist jetzt keine Podcast-Folge über Verbotsverfahren, aber mit gutem Recht, auch aus der deutschen Geschichte heraus, ist es nicht so einfach, einen Verein zu verbieten in Deutschland. Also das ist nochmal eine Diskussion für sich, die man vertiefen könnte, aber das vielleicht kurz zur Frage, kann man das überhaupt machen? Okay, also türkischer Nationalismus, Pantokismus, mitten in der im Grunde einer langen, langen Geschichte, wenn ich richtig informiert bin, auch zum Teil ein bisschen entlehnt aus deutschen nationalistischen Ideologien, also aus der Kooperation im Ersten Weltkrieg gab es Kooperationen ja zwischen dem türkischen, dem Osmanischen Reich und dem Deutschen Reich, die gemeinsam im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Also da sind auch ideologische, zum Teil ideologische Überschneidungen. Das nur nochmal am Rande, wie sich solche interessanterweise ja auch nationalistische Bewegungen auch global organisieren zum Teil. Ja? Also dann sagen sie so, okay, die Deutschen alle in Deutschland, die Türken alle in der Türkei und die Italiener alle in Italien, und diese Gruppierungen können wunderbar kooperieren. Also das ist ja auch, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und so. Okay, und wie sieht dann so eine Welt aus? So eine türkische, so eine graue Wolf-Welt, wie sieht die aus? Wer hat da Platz, wer hat da keinen Platz? Wer entscheidet da, wie die aussieht?
Ja, also was wir uns in jedem Fall denken können, ist, dass sowohl, also bei Erdogan sowieso, aber bei der MHP und bei den rechtsradikalen nationalistischen Kräften in der Türkei, die sich ja, ich sag jetzt mal ganz platt, auch auf unseren Straßen zeigen, so ein imperialistischer Phantomschmerz ist pulsiert. Also natürlich ist da immer viel Geschichtsverdrehung mit drinne, aber Bilder, die wir denn hören können, wenn diese Menschen berichten, sind dann beispielsweise, dass die Türkvölker sich 600 Jahre nach Christus über ganz Zentralasien erstreckt haben und dass es jetzt eben Ziel sei, diese ganzen Turkvölker miteinander zu vereinen. Im Kern natürlich, zitiere ich jetzt mal so frei von dem, was ich so gehört habe und gelesen habe, im Kern natürlich die sehr essentielle, selbstbewusste Türkei.
Ja.
Und da in dieser Ideologie, in diesem Weltbild und in diesem Selbstbild schwingt natürlich immer auch ein großes Gegen mit. Mhm. Und dieses große Gegen richtet sich gegen alle, die Türkei, wieder, ich zitiere jetzt einfach mal so ganz frei, die Türkei spalten wollen. Das ist ja so die große Angst
der Türken. Angeblich spalten.
Angeblich spalten wollen. Also gegen ethnische Minderheiten, wie zum Beispiel, das ist natürlich keine vollständige Liste, wie zum Beispiel die Armenier, wie zum Beispiel die Kurden, aber auch die Zionisten, Juden und Jüdinnen, Israel sowieso und natürlich die Linke in der Türkei.
Ja. Da ist, wo du das gerade ansprichst, das ist nochmal auch so eine Gemeinsamkeit, die sich durchzieht in die Entstehung sehr vieler faschistischer, aber auch islamistischer Organisationen. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz darauf eingehen, welche Rolle Islam eigentlich spielt für die Grauen Wölfe. Dass die Entstehung der Grauen Wölfe zum Teil auch deswegen geduldet oder sogar unterstützt wurde, weil sie sich auch ganz stark anti-links, antikommunistisch gegeben haben. Und das ist ja auch und das ist auch bei vielen islamistischen Bewegungen so. Wenn wir beispielsweise an Ägypten denken, hat man die Muslimbrüder in ihrer Entwicklung zum Teil unterstützt, zum Teil gewähren lassen, weil sie einen Gegenpol zur linken Opposition gebildet haben. Ne? Also das ist nochmal, glaube ich, wichtig, um so auch zu verstehen, wie so ein antikommunistisches Weltbild sehr, sehr viele Menschen zusammenbringt. Ja? Völlig seltsame Kooperationspartner, die eigentlich theoretisch vielleicht nichts miteinander zu tun hätten, aber die dann hier doch ja, zusammengehen. Okay, also kein Platz für Juden, kein Platz für Armenier, für Kurden, für Aleviten. Sowieso USA böse, Israel böse. Und das so ein bisschen aus so einem, wir waren mal groß, ja, wir hatten mal sozusagen dieses riesige Reich, also was jetzt nicht nur eine völlige ausgedachte Geschichte ist, sondern es natürlich wirklich ein großes Reich gab. Und das ist zerfallen und jetzt sind wir traurig und das wollen wir uns zurückholen. Und dafür haben wir diese ultranationalistische Ideologie, die imaginiert, Turkvölker sind eigentlich die Allergeilsten. Und so stellen wir uns sozusagen eine Welt vor.
Ja.
So, ja. Was machen die in Deutschland? Also was hat das jetzt mit Deutschland zu tun? Oder in Belgien? Jetzt, Belgien ist mal am Rande, vielleicht konzentrieren wir uns mal auf Deutschland.
Naja, also wie gesagt, die haben ja jetzt nicht diesen einen Verein, meinetwegen Graue Wölfe e.V., das ist so nicht, sondern diese Strömung oder diese, nennen wir es, damit wir es gut denken können, gut besprechen können, einfach Mitglieder, trotzdem Mitglieder. Ja. Also die Mitglieder der Grauen Wölfe, die zeigen sich eben in unterschiedlichen anderen Vereinen bzw. Dachverbänden, wirken dort mit, bringen dort ihre Ideologie rein und versuchen auch, ja, wie sage ich es denn eigentlich, türkische Jugendliche, die insbesondere, und ich weiß, damit mache ich jetzt nochmal ein großes Fass auf, die aufgrund von mangelnden bzw. schlechten Integrationsmaßnahmen sich marginalisiert fühlen, also sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen, diese sozusagen mit ihren, in ihre Kreise zu nehmen und dann zu sagen und dann zu vermitteln, hey, du wurdest hier nicht angenommen von der Mehrheitsgesellschaft, ganz im Gegenteil, die kümmern sich gar nicht um dich, aber bei uns findest du ein neues Zuhause, bei uns findest du eine Ideologie, bei uns bekommst du Selbstbewusstsein und das resoniert ja im Grunde auch mit dem, was Erdogan, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschafft hat. Er hat den Türken und Türkinnen Selbstbewusstsein gegeben.
Ja.
So im Sinne von, hey, wir lassen es nicht mehr länger mit uns machen.
In der ganz allerersten Fahrlaufen-Champagner-Folge reden wir über diese Frage, warum wählen Menschen, also türkische Menschen oder türkeistämmige oder wie auch immer wir sie denn in Deutschland eigentlich Erdogan, ne? Und wie kommt es dazu? Und da haben wir auch darüber geredet, ja, dass deutsche Politik oder deutsche Gesellschaft es nicht geschafft hat, ein Angebot zu machen und zu sagen, ey, ihr seid Teil von uns. Und diese Unfähigkeit, eingewanderte Menschen oder Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, als Teil Deutschlands zu verstehen, trägt immer wieder dazu bei, dass natürlich extremistische Strömungen da Anknüpfungspunkte finden. Und diese, das ist im Grunde auch wieder eine Parallele, ja, zwischen extremistischen Bewegungen, dass es natürlich einige überzeugte Chefideologen gibt. Genau, wer hat die gegründet? Nochmal vielleicht ganz kurz. Arpaslan Türkeş, ne? Der natürlich überzeugter Faschist und Nationalist war, ja. Und diesen starken Kern der Ideologie gibt es in allen extremistischen Bewegungen, ja. Aber die fischen natürlich sozusagen anders. Also die holen die Leute natürlich nicht in einer gefestigten extremistischen Ideologie ab, sondern sie machen eben Identitätsangebote, ja, gründen Sportvereine und kümmern sich irgendwie um die Leute, wo es zum Beispiel der deutsche Staat nicht schafft. Und dann findet eine Radikalisierung zum Teil später statt. Ja. Also nicht alle, die jetzt irgendwie diesen Wolfsgruß zeigen oder anfangen, irgendwie in solchen Kontexten unterwegs zu sein, sind mit einem geschlossenen faschistischen Weltbild irgendwie einzuordnen, sondern das sind natürlich Prozesse und Abstufungen. Und wenn wir von Mitgliedern reden, dann ist das eine große Bandbreite von Mitläufern, Unwissenden, aber auch überzeugten Ideologen, so vielleicht in diesem Spannungsfeld. Ja. Und es ist jetzt die größte, nach der AfD, rechtsextreme Organisation oder wenn man es Bewegung vielleicht, Deutschlands. Ja. Also es sind wirklich 12.000 Mitglieder, in Anführungszeichen ungefähr, sagt der Verfassungsschutz. Also es ist echt keine kleine Gruppe, sondern eine zentrale politische Kraft.
Ja, und einfach nur vielleicht, um das nochmal so ein bisschen in Verhältnis zu setzen, wobei ich damit überhaupt nicht sagen möchte, dass 12.000 Leute wenig sind. Ganz im Gegenteil, das ist total viel. Wir haben ungefähr 1, circa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland die türkische Staatsbürgerschaft haben, aber dennoch nochmal 1,4 Millionen Menschen mit türkischen Migrationsgeschichte sozusagen. Ja. Und deswegen können wir ungefähr, wenn wir uns fragen, das tönt jetzt so ein bisschen oberflächlich daher, aber wenn wir uns fragen, wie viele Türken leben denn in Deutschland, können wir ungefähr von 3 Millionen Menschen ausgehen. Und es leben in der Türkei dann allerdings, ich weiß es gar nicht so ganz genau, aber ich glaube so 83,5 oder 83,8 Millionen Türken und Türkinnen beziehungsweise Menschen in der Türkei. Das trifft es wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser. Also die Bevölkerung, die Bevölkerungsanzahl in der Türkei ist quasi genauso hoch wie in Deutschland.
Ja, das bedeutet auch, dass die Grauen Wölfe als Bewegung, als verschiedene Organisationen ihren Einfluss nicht nur dadurch geltend machen, dass sie irgendwie einzelne Moscheen kontrollieren oder was auch immer, sondern dass sie sich immer auch politisch engagieren, sich politisch positionieren. Damals wie heute, also sie sind auch nur zum Teil deswegen groß geworden in Deutschland, weil sie unterstützt wurden von der CDU, von der CSU, Franz Josef Strauß und Arpaslan Türkiş als Gründer, haben sich getroffen, haben kooperiert, haben zum Teil sozusagen strategisch ähnliche Ziele gehabt, aber zum Teil eben auch ideologisch ähnliche Ziele, konservativ bis rechtsextrem. Und diese Kooperation hat es eben in der Entstehung der türkischen, der Grauen Wölfe gegeben, aber auch heute noch ist es so, dass türkische Faschisten sich organisieren in zum Beispiel der SPD, in der CDU und in irgendwelchen Integrationsbeiräten und irgendwelchen auch rassismuskritischen Vereinen und Organisationen. Also die sind auch als einzelne Funktionäre durchaus vertreten. Jetzt würde ich vielleicht nochmal dir zwei Fragen stellen. Einerseits, siehst du da noch thematische Überschneidungen, wie es sie auch in der Entstehungszeit gegeben hat? Zwischen Grauen Wölfen und vielleicht anderen politischen AkteurInnen, Einzelakteuren oder Parteien? Und andere Frage vielleicht, wie stehen wir eigentlich in der Debatte, das zu besprechen? Würdest du sagen, wir sind da eigentlich ganz gut dran an dem Thema oder gibt es da noch blinde Flecken? Wie schaffen wir es über Graue Wölfe, das Phänomen von türkischem Faschismus in Deutschland zu sprechen?
Ja, das waren ja jetzt unterschiedliche, sehr, sehr wichtige und wertvolle Fragen. Also wenn wir uns bewusst machen, um das mal so ein bisschen, also ich versuche das mal rund zu machen, wenn wir uns bewusst machen, dass es keine Stunde Null gab, also dass die Nationalsozialisten und Sozialistinnen nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach der Kapitulation dann plötzlich nicht mehr Nazis waren, sondern dass diese Ideologien weitergelebt haben und dass die Sympathisierung der Ideologien auch mit den großosmanischen Muftis, also mit den Vertretern des Osmanischen Reiches, die ja auch höchst antisemitisch waren, dass diese Ideologien weiterleben, müssen wir uns natürlich erstmal bewusst machen, dass dieses Miteinander sympathisieren, dieses antisemitische Sympathisieren miteinander, dass das natürlich in den Köpfen der Menschen weiterlebt und dass sich das im, in schlimmen Fällen, beziehungsweise im schlimmsten Fall, auch eben Gewalt auf den Straßen oder Gewalt gegenüber Menschen deutlich sichtbar macht. Und deswegen verbinde ich die Grauen Wölfe durchaus mit menschenverachtenden, gewalttätigen Ereignissen, Pogrom, mit dem Anstecken von Häusern, mit enormen Gewalttaten gegenüber Kurden, Kurdinnen, gegenüber Aleviten, weiteren ethnischen und religiösen Minderheiten und würde deshalb sagen, um mal zu versuchen, auf deine Frage zu antworten, dass wir in Deutschland, das kommt jetzt wieder auch sehr pauschal daher, dass wir da sehr naiv mit diesem Thema umgehen und naiv übrigens auch auf unterschiedlichen Ebenen. Was könnte eine weitere Ebene sein? Eine weitere Ebene könnte eben sein, dieser ganze Inklusions- und Integrationsprozess mit Jugendlichen, mit Migrationsgeschichte. Vielleicht ein allerletzter Satz, also nebst dem, dass es total wichtig ist, da nochmal die Trennschärfe zwischen Inklusion und Integration aufzumachen, würde ich sagen, dass wir vieles, vieles, vieles falsch gemacht haben bei der Integration von Menschen, insbesondere wenn wir an die GastarbeiterInnen denken. Und das dürfen wir so nicht weitertreiben. Und vielleicht noch ein allerletzter Satz dazu, Du weißt ja, dass meine Großeltern als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind. Und ich kann mich daran erinnern, vielleicht hatte ich das in einer Folge unseres anderen Formats, Islamfragen, einmal erzählt, dass meine Großeltern stets weiße Wände hatten und
ja.
eine Zeit lang alles, was sie neu gekauft haben, in Koffer gepackt haben.
Mhm.
Und obgleich ich das als Kind nicht so wirklich verstanden habe, habe ich dann später gefragt, als ich Jugendlicher war, warum sie das eigentlich machen. Und sie sagten mir immer noch, naja, wir sind hier ja nur Gäste. Letztlich blieben sie in Deutschland. Aber dieses Gefühl, wir gehören eigentlich nicht wirklich dazu, das lebte nicht nur in den Köpfen meiner Großeltern, sondern das lebt auch weiter in den Köpfen von ganz vielen Menschen, die schon seit vielen Jahren in Deutschland sind und oder hier geboren sind. Und das ist ein Problem.
Ich glaube, da ist nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass Zugehörigkeit das allergrundsätzlichste von menschlichen Bedürfnissen ist. Also vielleicht nach Essen, Trinken, Schlafen, was auch immer, Teil von etwas zu sein, ist so, so wichtig für Menschen, so, so überlebenswichtig. Und wenn einem das immer wieder verwehrt wird, aus unterschiedlichen Gründen, dann führt das eben dazu, dass Leute sich andere Kontexte suchen, wo sie angenommen werden, dazu gehören können. Ich würde auch denken, dass wir da naiv davor stehen und ich würde mich da zum Teil gar nicht ausnehmen. In der letzten Zeit habe ich mich mehr damit beschäftigt, aber das hat sicherlich damit zu tun, mit der gesamten Debatte, wie wir sie führen, über migrantisierte Menschen, über migrierte Menschen, über Einwanderung, Flucht, über Islam und so weiter. Also das, was uns auch in dem anderen Podcast zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte ja beschäftigt, aber auch hier beschäftigt, wie schaffen wir es eigentlich als Gesellschaft, uns zu denken, uns zu verstehen, was ist deutsche Identität, wer gehört dazu, wer nicht, wer entscheidet das, wie laufen die Debatten, ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und ich denke, dass diese Naivität insofern ja einen anderen Anfangspunkt hatte, nämlich was ich gerade kurz erzählt habe mit Strauß und der CDU und den Ursprüngen von Migrationsdebatten in Deutschland, indem man ganz klar gesagt hat, wir sehen diese Leute nicht als Teil Deutschlands und wir machen auch gar kein Geheimnis draus, sondern das sind sogenannte Gastarbeiter und die gehen hoffentlich immer wieder zurück. Ja, und wie die ihre Religion regeln oder sich organisieren, ist uns scheißegal. Das ist ja auch die Entstehung von DİTİB, ja, also der türkischen Religionsbehörde unterstehen, zu sagen, solange die Türkei da irgendwie ihr Ding macht und sich um ihre eigenen Leute kümmert, sind wir froh, dass wir es nicht machen müssen. Und auf einmal, 20, 30, 40 Jahre später, stellt man fest, oh, das funktioniert irgendwie gar nicht mehr so gut. Ja. Und das ist ein Problem. Das sind Probleme, die wir uns im Grunde selbst geschaufelt haben und mit denen wir jetzt klarkommen müssen. Dann kommt, glaube ich, eine zweite Sache hinzu, dass wir nämlich rassismuskritischer werden als Gesellschaft.
Mhm.
Und ich glaube, ist bei einigen Leuten eben diese Rassismuskritik noch so rudimentär vorhanden ist und nicht wirklich durchdacht ist, dass sie dazu führt, dass man bestimmte Kontexte nicht kritisieren möchte und dass man lieber gar nichts sagt. Ich glaube, das ist was wir uns auch als Community, wenn wir das sind, eingestehen müssen, dass wir es noch nicht gut geschafft haben, Rassismuskritik und zum Beispiel Islamismuskritik oder auch Rassismuskritik und Antisemitismuskritik zusammenzubringen. Das ist einfach eine Aufgabe, vor der wir als Gesellschaft stehen, vor der wir als Community, wenn wir das sagen wollen, stehen. Da müssen wir echt wirklich dazulernen und es gibt zum Glück ja, viele, viele wichtige Stimmen, auch hier die meisten Stimmen, die kritisch den Grauen Wölfen gegenüber agieren, sind selber natürlich aus dem türkischen Kontext, sprechen türkisch, haben dementsprechend auch einen Zugang zu Texten anders. Also da, genauso wie wir den Kampf gegen Islamismus in erster Linie auch anderen Muslimen verdanken wir den Kampf gegenüber den Grauen Wölfen auch großen Teilen selbst türkischen Mitmenschen. Insofern, das vielleicht nochmal am Rande. Aber da haben wir echt eine Menge zu tun, glaube ich. Als Gesellschaft noch da weniger naiv zu werden, klarer zu werden, aber auch eben als rassismuskritische Community da genauer hinzugucken und zu differenzieren und den Menschen, die da kritisch sind, den Rücken zu stärken. Und sie dabei zu supporten, diese Wege weiterzugehen.
Wunderbar. Also es gibt viel zu tun.
Es gibt viel zu tun. Ich hoffe, wir haben ein kleines bisschen was beigetragen mit dieser Folge. Wenn du nicht noch einen wunderbaren Abschlusssatz finden möchtest, Ercan, würde ich schon mal bitten, dass ihr uns Feedback gebt, Kritik übt, weiterempfehlt, diese Podcast-Folge vielleicht irgendjemanden schickt, der sich auch mal beschäftigen könnte mit diesem Thema.
Ja, also ich kann mich eigentlich nur zum Abschluss entschuldigen für den Klang meiner Stimme. Ich bin heute nämlich ein ganz besonders heißer Typ. Nicht mehr nur 36,5, sondern das Temperatur-Messgerät, wollte ich gerade schon sagen, Thermometer, sagt heute 38,5. Aber auch das geht vorbei.
Ja, jetzt könnten wir nochmal eine Schleife drehen zu Mesut Özils Oberkörper und heißen Typen am Ende. Aber
nee, die Schleife, die drehe ich mit dir nicht.
Die drehen wir nicht. Na gut. Dann verabschieden wir uns einfach. Habt einen wunderbaren Tag. Empfehlt diese Podcast-Folge gerne weiter. Feedbackt uns und findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut.